bezahlt hatte, gab sie ihm ihre Telefonnummer. Er versprach, sie anzurufen. Die Episode wurde von einem kleinen, in ihrer Handtasche versteckten Rekorder aufgezeichnet. Das Band war zweimal abgespielt worden, während die Anwälte und ihre Experten sein auf die Leinwand projiziertes Gesicht studierten. Ihr schriftlicher Bericht über das Zusammentreffen lag in der Akte. 6 maschinengeschriebene Seiten mit ihren Beobachtungen über alles, von seinen Schuhen, alte Nikes, über seinen Atem, Zimtkaugummi und sein Vokabular, College-Niveau, bis hin zu der Art, wie er mit der Zigarette umging. Sie lauschten seiner angenehmen Stimme mit dem professionellen Verkäufertonfall und seinem netten Geplauder, und sie mochten ihn. Er war intelligent und kein absoluter Tabakhasser, nicht gerade ihr Modellgeschworener, aber eindeutig jemand, den man im Auge behalten musste. Das Problem mit Easter, Anwärter auf das Amt eines Geschworenen Nummer 56, war, dass sie so wenig über ihn wussten. Wie es schien, war er vor weniger als einem Jahr an der Golfküste gelandet, und sie hatten keine Ahnung, wo er herkam. Seine Vergangenheit lag vollkommen im Dunkeln. Kurz nachdem Mississippi das Glücksspiel legalisiert hatte, waren über Nacht an der Küste ein Dutzend Casinos aus dem Boden geschossen und hatten einen heftigen Konjunkturaufschwung ausgelöst. Jobsucher kamen aus allen Richtungen, und so konnte man mit einiger Gewissheit annehmen, dass Nicholas Easter aus denselben Gründen nach Biloxi gekommen war wie 10.000 andere Leute auch. Das einzig Merkwürdige daran war, dass er sich so schnell in die Wählerliste hatte eintragen lassen. Der Mann, der den Projektor bediente und den größten Teil des Redens besorgte, war Carl Nussman, ein Anwalt aus Chicago, der seine eigene Juryberaterfirma leitete. Für ein kleines Vermögen konnten Carl Nussman und seine Leute jedem die richtige Jury zusammenstellen. Sie sammelten Material, machten Fotos, zeichneten Stimmen auf, ließen genau im richtigen Moment Blondinen in engen Jeans aufmarschieren. Carl und seine Mitarbeiter umschifften sämtliche Klippen von Gesetz und Ethik, aber man konnte ihnen nichts Ungesetzliches nachweisen. Schließlich war nichts Illegales oder Unethisches am Fotografieren von potenziellen Geschworenen. Sie hatten vor 6 Monaten, dann nochmal vor 2 Monaten und vor 1 Monat wieder erschöpfende Telefonumfragen in Harrison County durchgeführt, um herauszufinden, wie man dort über das Thema Tabak dachte und um danach Modelle der perfekten Geschworenen auszuarbeiten. Sie ließen kein Foto unaufgenommen, keine schmutzige Wäsche unberührt. Über jeden potenziellen Geschworenen hatten sie eine eigene Akte. Carl drückte auf einen Knopf und ein nichtssagendes Foto von einem Mietshaus mit abblätternder Farbe erschien. Dann ein Klick und wieder zurück zu seinem Gesicht. Ein 30 Anwälte in zerknitterten Hemden und mit aufgerollten Ärmeln kritzelte endlose Notizen. Alle möglichen Juryexperten, Psychiater, Soziologen, Schriftanalytiker, Juraprofessoren und so weiter hantierten mit Papieren und daumendicken Computerausdrucken. Sie waren nicht sicher, was sie mit Easter anfangen sollten. Er war ein Lügner und er verbarg seine Vergangenheit, aber er sah trotzdem okay aus. Vielleicht log er ja auch nicht. Vielleicht war er im vergangenen Jahr Student an irgendeinem billigen Junior College im Osten von Arizona gewesen und vielleicht war ihnen das einfach entgangen. Carl räusperte sich und sagte, »Nummer 57.« Das verschwitzte Gesicht einer jungen Mutter erschien auf der Leinwand und mindestens 2 Leute im Zimmer brachten ein Kichern zustande. »Tracy Wilkes«, sagte Carl, als wäre Tracy eine alte Freundin. Alter 33, verheiratet, Mutter von 2 Kindern, Arztfrau, Mitglied in 2 Country- und 2 Fitnessclubs, einer ganzen Latte von Vereinen. Carl rasselte diese Informationen aus dem Gedächtnis herunter, während er seinen Projektor bediente. An die Stelle von Tracys rotem Gesicht trat ein Schnappschuss, auf dem sie einen Gehsteig entlang joggte, schweißglänzend in einem rosa und schwarzen Spandex-Anzug. Carl zeigte die Aufnahmen vom Haus der Wilkes, eine große Vorstadtvilla, die überall den Stempel Arzt trug. Er sparte sich das Beste bis zuletzt auf. Tracy erschien, wieder einmal schweißgebadet, ihr Designerfahrrad lag nahe bei im Gras und sie saß unter einem Baum im Park und rauchte eine Zigarette. Der Fotograf grinste verlegen. Es war sein bestes Stück Arbeit, dieser Schnappschuss aus 100 Meter Entfernung. Eine Arztfrau, die heimlich eine Zigarette rauchte. Er hatte keine Ahnung gehabt, dass sie rauchte, sondern hatte gerade selbst zufällig in der Nähe einer Fußgängerbrücke in aller Ruhe eine Zigarette geraucht, als sie vorbeisauste. Er hielt sich ungefähr eine halbe Stunde in dem Park auf, bis er sah, wie sie anhielt und in die Satteltasche ihres Fahrrads griff. Die Atmosphäre im Zimmer war einen flüchtigen Augenblick lang etwas entspannter. Karl machte sich eine Notiz auf einem Blatt Papier. Natürlich würde er Tracy Wilkes nehmen. Wer hätte nicht gern eine Arztfrau in der Jury, wenn die Anwälte der Klägerin Millionen verlangten? Karl wollte nichts als Arztfrauen, aber er würde sie nicht bekommen. Die Tatsache, dass sie Zigaretten rauchte, war lediglich ein kleiner Bonus. Nummer 58 war ein Werftarbeiter bei Ingalls in Pascagoula. 50 Jahre alt, weiß, geschieden. Karl projizierte ein Foto seines Ford Pickups auf die Leinwand und war gerade im Begriff, seine Lebensumstände zusammenzufassen, als die Tür aufging und Mr. Rankin Fitch das Zimmer betrat. Karl brach ab. Die Anwälte richteten sich auf ihren Sitzgelegenheiten auf und machten sich eifrig Notizen auf ihren Blogs. Fitch war wieder da. Fitch hatte den Raum betreten. Er machte langsam die Tür hinter sich zu, tat ein paar Schritte auf den Tisch zu und funkelte einmal in die Runde. Es war schon fast eher ein bösartiges Fauchen. Das schwammige Fleisch um seine dunklen Augen verkniff sich. Fitch war wütend, wie gewöhnlich. Das war nichts Neues. Aber würde er Fluchen und Drohungen ausstoßen, vielleicht sogar mit Gegenständen werfen oder lediglich unter der Oberfläche brodeln? »Welche Nummer?« fragte Fitch Karl. 58, sagte Karl schnell, bestrebt, einen guten Eindruck zu machen. »Gehen Sie zurück zu 56«, befahl Fitch, und Karl klickte rasch, bis das Gesicht von Nicholas Easter abermals auf der Leinwand erschien. »Was wissen Sie?« fragte Fitch. »Genauso viel wie vorher«, sagte Karl, den Blick abwendend. »Fantastisch. Von den 169 haben Sie erst 8.« Fitch schnaubte und schüttelte langsam den Kopf, und alle warteten auf einen Ausbruch. Er sah Karl an, ließ den Ernst des Augenblicks einsickern und sagte dann, »Sie werden bis Mitternacht arbeiten und morgen früh um 7 wieder hier sein. Auch am Sonntag.« Nach diesen Worten schwenkte er seinen dicklichen Körper herum und verließ das Zimmer. Fitch ging über die Treppe ins Erdgeschoss des Gebäudes, wo sein Fahrer auf ihn wartete. Ein großer Mann namens José. Fitch öffnete eine Tür, ohne anzuklopfen, und unterbrach eine Konferenz, die bereits seit Stunden andauerte. 4 Anwälte und ihre diversen Mitarbeiter schauten sich die auf Video aufgenommenen Anhörungen der ersten Zeugen der Anklage an. Er wechselte ein paar Worte mit einem der Anwälte, dann verließ er das Zimmer. José folgte ihm durch eine kleine Bibliothek auf einen anderen Korridor, wo er eine weitere Tür aufriss und eine weitere Schar Anwälte erschreckte. Mit 80 Anwälten war die Kanzlei Whitney & Cable & White die größte an der Golfküste. Die Kanzlei war von Fitch selbst ausgewählt worden, und seine Wahl bedeutete, dass sie Millionen an Honoraren kassieren würde. Aber um dieses Geld zu verdienen, musste die Kanzlei die Tyrannei und die Rücksichtslosigkeit von Rankin Fitch ertragen. Als er sicher sein konnte, dass sich jedermann seiner Anwesenheit bewusst war und in Angst und Schrecken schwebte, verließ Fitch das Gebäude in die warme Oktoberluft. 3 Blocks entfernt, in der oberen Hälfte eines alten Bankgebäudes, sah er eine hell erleuchtete Bürosuite. Der Feind war noch an der Arbeit. Da oben hatten sich die Anwälte der Klägerin versammelt. Zusammengedrängt in verschiedenen Räumen, saßen mit Experten zusammen, betrachteten grobkörnige Fotos und taten so ziemlich dasselbe wie seine Leute. Der Prozess begann am Montag mit der Auswahl der Geschworenen, und er wusste, dass auch sie über Namen und Gesichtern schwitzten. Nur in einer hinterwäldlerischen Gegend wie Mississippi gab es derart veraltete Listen von potenziellen Geschworenen. Fitch hatte vor diesem hier die Verteidigung in 8 Fällen dirigiert, in 8 verschiedenen Staaten, in denen man Computer benutzte und die Unterlagen auf dem Laufenden hielt und wo man, wenn man von der Gerichtskanzlei die Liste der Geschworenen bekam, nicht erst fragen musste, wer von ihnen tot war und wer nicht. Er zündete sich eine Zigarette an und quetschte sie fest zwischen seine dicken Finger. Dann stieg er zu José in einen funkelnden, gemieteten Suburban. Sie fuhren am Gerichtsgebäude von Biloxi vorbei und dann...